Deutschlandradio Retro.
Aus den Audioarchiven.
ARD Retro veröffentlicht Originalbeiträge, die Denkweise und Sprachstil der 1940er, 50er und 60er wiedergeben.
Es wird gar nicht mehr lange dauern und im Grunde ist es nur eine Frage der wirtschaftlichen Produktion, bis wir Rundfunkempfänger mit 3 oder gar 4 Wellenbereichen und Kopfhörern kaufen können, die in der Kappe eines Kugelschreibers Platz finden. Bis wir für alle kaufmännischen und ingenieurtechnischen Aufgaben des Alltags taugliche elektronische Rechengeräte haben, die bequem in einer Aktentasche überall hin mitgenommen werden können. Bis uns elektronische Feldstecher zur Verfügung stehen, welche die Vergrößerungsleistung und das Auflösungsvermögen moderner Großspiegelteleskope erreichen, bis unser industrielles, wirtschaftliches, politisches Leben ebenso wie unsere private Sphäre in Haushalt und Freizeit durch und durch elektronisiert sein werden. Ungezählte neue Sklaven werden uns dienstbar werden, bequem und narrensicher zu bedienende winzige Roboter, treue maschinelle Diener, Mädchen für alles.
Ein britischer Fachschriftsteller von durchaus ernsthaftem Gewissen und Ruf hat in einem seiner vielgelesenen Bücher einmal gesagt:
Mit monotoner Regelmäßigkeit haben immer wieder Leute, die als sachverständig gelten konnten, autoritativ entschieden, was technisch möglich sei und was nicht. Und sind dabei immer wieder auf das gründlichste Lügen gestraft worden, mitunter noch ehe die Tinte aus ihren Federn ganz trocken geworden war. Prüft man die Sache näher, dann zeigt sich, dass es 2 Kategorien von Ursachen für solche Fehlurteile gibt. Es liegt entweder am Mangel an Courage oder am Mangel an Fantasie.
Und wirklich, der wissenschaftliche Träumer hat heute eine sehr wichtige Funktion. Denn die Fantasie, die mehr oder minder im Boden des exakten Wissens wurzelt, eilt ja immer der tatsächlichen Entwicklung um Längen voraus. Das Gesetz des Fortschritts kennt seit eh und je die Entwicklung in Phasen. Vor die Lösung eines Problems haben die Götter das Experiment gesetzt. Vor das Experiment die Theorie, vor die Theorie die Hypothese, vor die Hypothese die Idee und vor die Idee den Traum.
Allerdings, die wissenschaftlichen Träumer von heute sind keine Utopisten mehr, sondern nüchterne Forscher, die das freie Spiel der Gedanken, das schon beinahe nicht mehr wissenschaftlich fundiert erscheint, in einem unablässigen internationalen Gespräch am runden Tisch ebenso pflegen wie in den Diskussionszentren der einzelnen Forschungsinstitute. Brainstorming of the Eggheads nennen die Amerikaner diesen Dauerzustand. Auf Deutsch würde das Gedankenstürme bei den Eierköpfen heißen, wobei unter Eierköpfen in liebenswürdig harmlosem Spott vor allem die fortgeschrittenen Wissenschaftler in Politik und Forschung begriffen werden. Ungezählte Projekte der neuen Technik in Luft- und Raumfahrt, im Nachrichtenwesen, in der Energiegewinnung, in der Verkehrsplanung und wer weiß wo sonst noch, sind solchen ebenso mutigen wie fantasievollen freien Assoziationen der Forschergruppen entsprungen. Sie sind in unserer Zeit ein legales Mittel des Fortschritts geworden. Das müssen wir wissen, um richtig verstehen und werten zu können, welchen Zukunftskalender uns die wissenschaftliche Spekulation, natürlich ganz unverbindlich, gleichsam als Richtschnur vorstellt.
Auf dem Gebiet des Verkehrs, des Transports und der Beförderungsmittel stellt uns dieser Kalender bis 1980 die erste Landung auf Planeten vor. Im Jahre 2000 soll es bereits Kolonien auf anderen Himmelskörpern geben. Um 2050 sollen Raumfluggeschwindigkeiten nahe der Lichtgeschwindigkeit erreicht werden und um 2100 sollen uns gar Lebewesen von anderen Sternen begegnen. Im Nachrichtenwesen und in der Steuer- und Regeltechnik dürfte um 1990 allgemein der private Sprechfunk eingeführt werden. Um 2000 verfügen wir über intelligente Maschinen, um 2100 haben wir Apparate zu Sinneswahrnehmungen über große Entfernungen. Um 2050 ist der automatische Lehrer ebenso Wirklichkeit wie die absolute Beherrschung des Gedächtnisses. Um 2080 dürfte die Intelligenz der Maschinen die der Menschen überschreiten. Und um 2100 gar könnten wir ein vollautomatisches Weltgehirn haben.
Drahtlose Übertragung von Energie wird auf das Jahr 2000 veranschlagt. Macht über das Wetter auf das Jahr 2020. Manipulation der Vererbungsvorgänge auf das Jahr 2050. Künstliche Erzeugung von Lebewesen auf 2070 datiert. Und dann werden wir bereits intelligente Tiere züchten können, die subatomare Struktur vollkommen beherrschen und im interplanetaren Raum wie zu Hause sein.
Noch einmal sei es betont, das alles sind Träume, wenngleich wissenschaftliche Träume, also echte Extrapolationen aus den Ergebnissen und Tendenzen von heute. Mag das alles auch noch so fantastisch klingen, Es ist ja nicht pedantisch festgelegte Realität, sondern lediglich grobe Kursangabe.
Was uns hier jedoch besonders interessiert, ist die Tatsache, dass diese wahrhaft atemberaubende Entwicklung nahezu vollständig von dem weiteren Fortschritt der Elektrotechnik, also der Elektronik im weitesten Sinne des Begriffes, abhängig ist. Wir leben heute nicht im Zeitalter des Atoms, nicht in der Epoche der Kunststoffe, nicht in der Ära des Raumfluges. Wir leben in Wahrheit unter dem Zeichen der Elektronik, wenn es überhaupt gestattet ist, jetzt schon unserer Gegenwart ein Etikett aufzukleben. Denn so viel ist sicher. Weder die moderne Atomtechnik, noch die neue und fast allmächtige Chemie, noch die Astronautik wären ohne die grundlegenden Leistungen und Möglichkeiten der Elektronik denkbar. Und das ist der Grund, weshalb wir unsere Überlegungen über die Zukunft der Elektrotechnik mit einem gewiss gewagten, aber dafür umso faszinierenderen Blick in die Träume der Wissenschaft begonnen haben.
Zunächst aber, wo stehen wir heute? Der Weg der Elektronik führte von der altbekannten Hochvakuum-Elektronenröhre, wie wir sie aus unseren Rundfunkempfängern her kennen, und dem zu Anfang unseres Jahrhunderts erfundenen Kristalldetektor über mehrere Stufen zu der heute kaum mehr übersehbaren Fülle verschiedenster elektronischer Bauelemente. Seien es nun Transistoren, Dioden, Tetroden, seien es Molekularverstärker oder Supraleiter. Wie soll man in dieser unglaublichen Vielfalt noch einen möglichst einfachen und klaren Überblick gewinnen? Versuchen wir es einmal, indem wir so weit schematisieren, wie nur erlaubt sein kann, und indem wir beim Transistor beginnen, jenem winzigen Wunder, dem wir die wesentlichsten Fortschritte der letzten rund 15 Jahre verdanken.
Erinnern wir uns des Detektorkristalls. Er besteht ja aus einem einfachen und recht wenig reinen Kristall, auf dem von Hand eine feine Drahtspitze an eine für seinen Betrieb geeignete empfindliche Stelle geführt werden muss. Die Gleichrichter, also Empfängerwirkung an dieser sehr kleinen Kontaktfläche des Kristalls, wird zur Demodulation des Hochfrequenzsignals beim Rundfunkempfang benutzt. Im letzten Krieg erinnerten sich amerikanische Forscher wieder gern an die einfache und robuste Natur des Kristalls, weil vor allem in der Radar-, also Funkmesstechnik, außerordentlich hohe Anforderungen bezüglich der oberen Arbeitsfrequenz zu stellen waren. Anforderungen, denen sich die damaligen Vakuumröhren nicht gewachsen zeigten. So befassten sich die Wissenschaftler erneut mit Gleichrichter nach der Art des Kristalldetektors, wobei ihnen jetzt die seit langer Zeit auf anderen Gebieten gesammelten Erfahrungen in der Physik der Festkörper zugute kamen.
Die moderne Germanium- oder Silizium-Kristalldiode, dem alten Kristalldetektor bereits weit überlegen, bildete den ersten Schritt auf dem neuen Weg. Diese Dioden sind weniger als ein Zehntel so groß wie eine Vakuumdiode, also Röhre, und sie werden mit den geforderten kleinen Wellenlängen spielend fertig. Von der Germanium- oder Siliziumdiode führte der Weg unmittelbar weiter zur Germanium-Triode, die dann den Namen Transistor erhielt, was nichts weiter als die Abkürzung des englischen Begriffes Signalübermittlung über einen Widerstand bedeutet.
Die ersten Transistortypen waren die sogenannten Punktkontakttransistoren. Sie ähnelten noch sehr den Kristalldioden. Der Punktkontakttransistor enthält ebenfalls einen Germaniumkristall, aber im Gegensatz zu Kristalldiode und Kristalldetektor wird hier ein Germanium- oder Silizium-Einkristall verwendet und außerdem hat er nicht einen, sondern zwei Kontaktdrähte. Heute verwenden wir allerdings kaum mehr Punktkontakttransistoren, sondern sogenannte Flächentransistoren, in denen drei verschiedene Halbleiter miteinander vereint sind, die flächenhaft aneinander grenzen. Die elektrischen Vorgänge, die sich in zwei Halbleiterteilen abspielen, wirken sich dabei auf den dritten aus.
Nachdem hier das Stichwort Halbleiter gefallen ist, wollen wir es gleich erklären. Das Germanium gehört zu dieser Stoffgruppe der Halbleiter. Darunter verstehen wir Festkörper, die elektrischen Strom weniger gut als Leiter, wie beispielsweise Kupfer, aber besser als Isolatoren, wie etwa Porzellan, transportieren. Für Transistoren kommt nur hochgereinigtes Germanium, auch Silizium, Galliumarsenid, Indiumarsenid, Cadmiumsulfid in Frage. Und dabei darf auf 100 Millionen Germaniumatome nicht mehr als ein einziges Fremdatom kommen. So hoch sind hier die Reinheitsforderungen.
Halbleiterdioden als Gleichrichter und Halbleitertrioden, also Transistoren, als Verstärker. Das ist die Basis unseres Zeitalters der Elektronik. Heute sind die Anwendungsmöglichkeiten für Transistoren als Verstärker so vielfältig, dass sie sich kaum aufzählen lassen. Der große Vorteil des Transistors gegenüber der Röhre ist der wesentlich kleinere Eingangswiderstand, der Fortfall der Heizung und die Kleinheit der Bauteile, die sich nicht zuletzt aus der sehr niedrigen Betriebsspannung ergibt. Als langsame und schnelle Schalter haben Transistoren in der Steuerungs- und Regeltechnik große Bedeutung erlangt.
Halbleiter-Gleichrichter, also Dioden aus Germanium- oder Siliziumkristallen, werden heute für die diversen Leistungsbereiche in den verschiedensten Formen, von winzigen Spitzendioden bis zu großen Flächengleichrichtern für Starkstrom fabriziert. Eine Ergänzung der Halbleiterdioden, im Wesentlichen aus einem Kristall und einer Gegenelektrode bestehend, stellen die in jüngster Zeit entwickelten Tunneldioden dar. Im Gegensatz zu den übrigen Dioden sperren sie jedoch nicht den Stromzufluss in einer bestimmten Richtung, sondern haben eine Zone mit fallender Spannungskennlinie.
Aufgrund ihrer besonderen elektrischen Eigenschaften können solche Tunneldioden zur Schwingungserzeugung bis in ungemein hohe Frequenzbereiche benutzt werden. Außerdem finden sie als Verstärker und Schaltelemente Verwendung. Silizium-Vierschichtdioden, Photodioden und Phototransistoren seien noch als wichtige Mitglieder der ständig wachsenden Familie der Halbleiterbauelemente genannt, mit deren Herstellung heute die Industrie wahre Wunderwerke vollbringt. Mikroskopisch kleine Baueinheiten, die der Elektronikingenieur zu Schaltsystemen für Geräte mit gigantischem Leistungsvermögen arrangiert.
Damit sind wir bei den beiden weiteren wesentlichen Merkmalen der Entwicklung in der Elektronik angelangt: Miniaturisierung und Mikrominiaturisierung. Immer kleiner, immer handlicher, immer leichter, heißt das Schlagwort. Und dabei geht es erst zuletzt um Rundfunk- und Fernsehempfänger, Diktier- und Magnetbandgeräte für den Privatgebrauch. Wenn wir daran denken, dass moderne Hochleistungsrechengeräte viele Tausende von Bauelementen beanspruchen, dass die elektronische Ausrüstung von Verkehrs- und Militärflugzeugen mit den ständig wachsenden Anforderungen Schritt halten muss, was immer aufwendiger wird, und wenn wir schließlich noch berücksichtigen, dass elektronische Steuer- und Regelgeräte überall im Vormarsch sind, wo es in Verwaltungen und Wirtschaft überhaupt etwas zu steuern und zu regeln oder zu kontrollieren gibt, dann verstehen wir, dass die Forderung lautet: Wir brauchen elektronische Geräte aller Art, die möglichst einfach zu bedienen sind, die möglichst kleine Abmessungen und Gewichte haben und die eine möglichst große Betriebssicherheit aufweisen. Mit anderen Worten, es geht darum, möglichst viele Funktionen auf möglichst kleinem Raum unterzubringen und dabei Leistung und Zuverlässigkeit unter keinen Umständen zu verringern, sondern möglichst noch zu steigern.
Das ist viel verlangt. Aber immerhin, wir sind gerade in den letzten 5 Jahren diesen Idealen in einem Maße und einem Tempo näher gerückt, die ans Wunderbare grenzen. Es begann damit, dass wir zunächst einmal die verdrahteten und verlöteten Schaltungen durch 2- und 3-dimensionale gedruckte Schaltungen ersetzten. Damit wurde nicht nur sehr viel Platz gespart, sondern die gedruckten Schaltungen erwiesen sich auch noch als wesentlich zuverlässiger. Der nächste Schritt war die Entwicklung der Modulbauweise. Dabei werden möglichst vollständige Schaltungs- und Funktionsgruppen jeweils auf kleine keramische Basisplättchen aufgebracht, und zwar können das konventionelle oder gedruckte Bauelemente sein. Mehrere solcher Plättchen werden dann wie Stockwerke eines Hauses übereinander montiert, sodass schließlich kompakte und einheitliche Funktionseinheiten in Würfelform entstehen, eben die Module.
Aber auch die mit dieser Modulbauweise erzielte große Packungsdichte genügte noch nicht. Die Techniker gingen den nächsten Schritt weiter. Die Mikromodulbauweise entstand. Diese Systeme verzichten ganz auf klassische Elemente und bestehen ausschließlich aus Halbleiterbauteilen wie Transistoren, Halbleiterdioden, Hall-Generatoren und so weiter. Die alte Vakuumröhre verschwand dabei vollkommen von der Bildfläche. Auch hier wird, wie bei der einfachen Modultechnik, auf Keramikplättchen montiert. Nur sind die Abmessungen dieser Trägerplattformen viel kleiner. Sie haben etwa 7x7 mm Grundfläche und die einzelnen Stockwerke in den fertig zusammengesetzten Würfeln liegen nur 0,2 mm auseinander. Die montierten Würfel werden zuletzt mit Kunstharz vergossen, sodass sehr stabile, winzige Einheiten entstehen, die nach außen vollkommen dicht abgeschlossen sind. Nur die Anschlussdrähte ragen aus diesen massiven Würfeln heraus.
Auch das befriedigte noch nicht. Die Systeme und damit die fertigen Geräte sollen noch kleiner werden. In den Vereinigten Staaten wurde eine spezielle Aufdampftechnik entwickelt, wobei im Vakuum wahlweise leitendes, halbleitendes, dielektrisches oder isolierendes Material verdampft und in sehr dünnen Schichten in den gewünschten Formen und Folgen mithilfe von Schablonen auf Trägerplättchen aufgebracht wird. Von hier aus war logisch nur ein kleiner Schritt zur Molekularelektronik, bei der elektronisch wirksame Schichten hergestellt werden, deren unglaublich geringe Dicke mit den Abmessungen großer Moleküle vergleichbar ist. Es werden dabei ganze Schaltungen und nicht nur einzelne Bauelemente in sehr schwierigen, verwickelten Arbeitsgängen sozusagen aus der Retorte gezogen. Die Dünnfilm-Mikrotechnik, zu der die Planartechnik, die Epitaxialtechnik und die Mesatechnik, so die Fachbezeichnungen, ergänzend und vervollständigend hinzukommen, liefert uns sogenannte integrierte Schaltungen für jeden elektronischen Zweck. Wir können damit im gleichen Halbleitermaterial neben aktiven Bauelementen wie Transistoren und Dioden auch passive Bauelemente wie Kondensatoren und Widerstände schaffen. Die einzelnen Schaltelemente lassen sich dabei nicht mehr unterscheiden. Nur die elektrischen Wirkungen sind räumlich getrennt und verteilt. Diese kompakten Funktionsblöcke haben neben einer großen Bauelementedichte den Vorteil einer außerordentlich hohen Betriebssicherheit.
Was erreichen wir nun mit solchen mikroskopischen Verkleinerungen? In dieser Festkörpertechnik hat beispielsweise die Endstufe eines 5-Watt-Verstärkers einen Rauminhalt von nur 200stel Kubikzentimeter und der dazugehörige Vorverstärker ist gerade einmal so groß wie ein Streichholzkopf. Das bedeutet, dass in einem Kubikzentimeter Rauminhalt nicht weniger als 700 bis 1000 Bauelemente untergebracht werden können. Ein Drei-Wellen-Bereichsrundfunkempfänger, der mit solchen integrierten Schaltkreisen aufgebaut ist, wäre noch nicht einmal so groß wie eine Streichholzschachtel. Aus einer einzigen Germaniumscheibe von etwa 25 mm Durchmesser lassen sich nicht weniger als 1000 Mesa-Transistoren gewinnen und auf einer Siliziumscheibe gleicher Größe können bequem 40 bis 100 vollständige Schaltkreise mit Aluminiumverbindungsleitungen untergebracht werden.
Alles in allem gesehen, diese neue Mikrotechnik hat gegenüber der früheren Bauweise mit Mikromodulen oder Kleinstbauelementen und gedruckten Schaltungen eine Verminderung des Raumbedarfs im Verhältnis von etwa 1 zu 1000 gebracht.
Das bedeutet, dass etwa eine elektronische Rechenanlage, die heute noch mehrere Tonnen wiegt und mindestens 4 bis 5 große Schränke einnimmt, beim Aufbau mit solchen Festkörperschaltkreisen nur noch das Gewicht und den Umfang eines Ziegelsteines haben wird.
Nun sind gerade einmal 16 Jahre seit der Erfindung des Transistors verflossen und schon ist die Halbleitertechnik dem Begriffsvermögen des Normalverbrauchers buchstäblich davongelaufen. Ja, selbst Ingenieuren fällt es schwer, sich noch unter allen den neuen Schaltkreisen, den bis zur Unsichtbarkeit geschrumpften Transistoren, den Tunnel-, Varaktor- und Laserdioden, den feldgesteuerten Trioden, Schottky-Elementen, Lauffeldverstärkern und wie sie alle heißen, ohne weiteres zurechtzufinden.
Und dabei haben wir von den neuen Tendenzen und Entwicklungen im Röhrenbau, aus Rücksicht auf den vielleicht vom Schwindel erfassten Hörer, noch nicht einmal gesprochen. Denn die Vakuumröhre ist keineswegs tot. Sie geht sogar einer neuen Zukunft entgegen, wenn auch zu immer weiter spezialisierten Zwecken. Blicken wir zurück auf den hier komprimiert aufgezeigten Weg der letzten 15 Jahre, so begreifen wir mindestens dieses eine. Der moderne wissenschaftliche Träumer steht auf einem Boden von Tatsachen, die so faszinierend sind, dass sich die Träume ganz von selbst aufdrängen.
Deutschlandradio Retro.